Metal Markus Metal Podcast. Heute mit dem Thema
10 Songs, die zeigen, was Heavy Metal für mich bedeutet. Willkommen zurück, liebe Metalheads und alle, die zum ersten Mal vielleicht dabei sind. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Metal Markus Metal Podcast. Wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, ist das heute die 49. Folge. Wahnsinn. Also als ich damit angefangen habe, habe ich gedacht, naja, guckst du mal, wie weit du kommst. Und mittlerweile ist das dann ja schon fast ein Jahr her. Wahnsinn, oder? Und in diesem Jahr habe ich so eine ganze Menge sehr netter Leute kennengelernt und einen davon habe ich jetzt auch mal wieder hier zu Gast, nämlich jemanden, der uns seine 10 Songs, die zeigen, was Heavy Metal für ihn bedeutet, vorstellen möchte. Ich gehe davon aus, wenn ihr diesen Podcast hier hört, hört ihr seinen Podcast auch. Zu Gast ist heute Niklas von PowerPod, ein Power Metal Podcast. Hallo Niklas und herzlich willkommen zurück.
Hallo Markus, ja, danke für die Einladung. 49 Folgen bei dir, bald hast du mich eingeholt, aber ich mache ja auch meistens nur alle 2 Wochen eine Folge, aber es dauert nicht mehr lange, dann hast du mich.
Ja, aber es ist ja auch kein Wettbewerb hier, ist ja keine olympische Disziplin und das soll ja Spaß machen und ich glaube, Spaß haben wir beide immer noch.
Definitiv, ja, sonst würde ich, glaube ich, sofort aufhören, weil es ist schon recht viel Arbeit. Also wenn das nicht Spaß macht, dann muss man, glaube ich, dringend damit aufhören. Nein, mir macht es auf jeden Fall super Spaß. Deswegen macht es mir auch immer Spaß, bei dir wieder dabei zu sein. Freut mich total. Danke für die Einladung. Ja, und jetzt gucken wir mal. Ich habe 10 Songs mitgebracht, aber hui, das war nicht einfach.
Das glaube ich. Ich weiß noch, wie ich damals meine Liste gemacht habe. Ist auch Wahnsinn. Das war Folge 14, auch gefühlt schon Ewigkeiten her, ne? Und darum direkt mal die erste Frage. Wie hast du deine Liste denn gemacht? Ist es irgendwie eine Rangliste oder chronologisch oder ganz anders?
Ja, erstmal habe ich mich hingesetzt und habe einfach mal Bands aufgeschrieben, wo ich sage, okay, die habe ich wirklich so chronologisch halt irgendwie auch kennengelernt und bin da erstmal die Bands durchgegangen, habe mir die aufgeschrieben. Und dann hatte ich natürlich schon einen Haufen mehr als 10 und dann musste ich auch schon streichen. Hier sind so Streichungen, wie wenn ich mal drauf gucke, wie Dragon Force, musste ich streichen, um auf meine 10 zu kommen. Rhapsody of Fire musste ich streichen, um auf meine 10 zu kommen. Also eine ganze Menge Streichungen hier hat es gegeben, aber ich habe mich dann so chronologisch lang gehangelt, wie ich die Bands so ein bisschen erlebt und kennengelernt habe, im größten Teil, und habe mich dann, ja, aber dann mit den Songs ein bisschen davon entfernt, habe dann gesagt, okay, was ist denn wirklich einer meiner Lieblingssongs von der Band? Also der Song ist dann nicht unbedingt der gleiche Zeitpunkt, wie ich die Band kennengelernt habe, sondern ich habe dann gesagt, okay, welche Band? Und dann, okay, wer ist es denn zurzeit mein Go-To-Song bei der Band? Das kann sich immer mal ändern bei mir. Aber das war so meine Herangehensweise. Und dann ist eine ganz nette Liste bei rausgekommen. Und da können wir gleich mal durchgehen. Und dann kann ich euch ein bisschen erzählen, wie ich zum Metal und vor allem auch zum Power-Metal gekommen bin und wie es das dann so Schritt für Schritt weiterging.
Ah, ist doch eine sehr schöne Einleitung. Dann lass uns doch direkt mal damit starten. Wie bist du denn zum Power-Metal gekommen? Ich kann mich dunkel erinnern, du hast es, glaube ich, auch schon bei Radio Thunderforce erzählt. Ich glaube, es hat was mit der Schule zu tun.
Ja, bei Radio Thunderforce bin ich da schon ein bisschen drauf eingegangen, genau. Aber ich gehe einfach noch mal einen ganz kleinen Schritt davor. Also ich komme, oder als ich so angefangen habe, in der Pubertät oder nach der Pubertät Musik zu hören. Da war es noch nicht direkt Metal oder Power Metal, sondern ich habe da mit Punkrock angefangen. Ich habe 2002, meine ich, war ich das erste Mal auf einem Toten Hosen Konzert und bin dann von Toten Hosen dann ein bisschen Richtung härteren Deutschpunk abgeschlittert. Und das war auch so die Anfänge für mich, wirklich Live-Musik zu hören. Also wir waren teilweise echt jedes Wochenende irgendwo in einem kleinen Jugendzentrum und haben Punkrock gehört. Damals waren das noch ganz kleine Bands. Mittlerweile kann man die auch schon auf größeren Festivals sehen, habe ich gesehen jetzt letztens. Also ich habe da wirklich dann vor 20, 30 Leuten habe ich Betontot gesehen oder Planlos. Und die spielen mittlerweile, also ich glaube, Planlos haben letztes Jahr auf dem Rockharz gespielt. Betontot spielen dieses Jahr wieder auf Wacken. Die habe ich dann später auch nochmal auf Wacken gesehen. Aber die habe ich wirklich in so kleinen Klitschen geguckt. Und habe da viel Spaß gehabt und das war so mein Einstieg generell in so ein bisschen härtere, also handgemachte Musik, weil ich sag mal so als als Kind oder ganz junger Jugendlicher, da war es bei mir noch nicht so weit her mit dem ausgeprägten Musikgeschmack, sondern da war es dann halt so, ja, was hörst du so alles irgendwie, was in den Charts ist oder was die Eltern gehört haben. Und ja, mein erstes Mal, wo ich dann gesagt habe, so jetzt höre ich halt mal was ganz anderes als irgendwie meine Eltern oder die Charts, das war halt wirklich Punkrock. Und dann sind wir schon an der Stelle, wo du sagtest, ja, da habe ich auch schon mal bei Radio Thunder Force, bei den Jungs von der Power Hour of Fire, Grüße gehen raus, ne, an Spark und Hyperdrive. Bei denen habe ich da schon mal ein bisschen drüber erzählt, wie es dann losging. Und zwar, das war dann auch so die Zeit, wo ich schon ganz viel bei Live-Konzerten und so weiter war. Und wir hatten in der Musikschule oder in der Schule hatten wir Musikunterricht. Und da war eine Lehrerin, die fand das total klasse, wenn Schüler halt was mitbrachten. Und ja, der eine hat irgendwie was Aktuelles aus den Charts mitgebracht oder Hip-Hop oder ich habe halt was Punkrock mitgebracht am Anfang. Und ein Klassenkamerad von mir, der hat halt Avantasia mitgebracht. Und zwar mit Reach Out for the Light vom allerersten Avantasia-Album. Und da war es dann um mich geschehen. Da habe ich mich an dem Tag in Avantasia verliebt und musste dann sofort alles haben und habe mich dann nur auf Avantasia gestürzt. Also ich habe wirklich alles von Avantasia, was dann zu der Zeit da war, gehört. Also zwei Alben. Ja?
Genau.
Und, genau. Und das war dann halt auch schnell erschöpft. Und dann, ja, dann willst du mehr, ne? Dann, okay. Und dann lag es natürlich nahe, so wenn man dann sich nur ganz kurz mit Avantasia auseinandersetzt, irgendwie schon am zweiten Tag merkt man, okay, der Typ, der das macht, heißt Tobias Sammet. Und der hat eigentlich auch noch eine Band, mit der er unterwegs ist. Und da war es dann auch direkt dabei, dass ich auch bei Edguy war. Ja, und dann habe ich den ganzen Sommer nichts anderes gehört, glaube ich, als Edguy und Avantasia auf einer großen Scheibe. Ich hatte damals so einen CD-Player, einen tragbaren, ich glaube, es war ein Discman. Und mit dem konnte man aber schon MP3-CDs abspielen. Das kann man sich heutzutage überhaupt nicht mehr vorstellen, aber es gab nicht mal MP3-Player. Aber es gab schon CDs, auf die man MP3s brennen konnte. Also hatte ich dann eine fette CD mit allen bis dahin erschienenen Edguy-Alben drauf und den beiden Avantasia-Alben drauf. Und das lief dann auf random den ganzen Sommer lang. Also ich weiß noch, wie ich irgendwo im Holland-Urlaub am Strand sitze und da auf dem Campingplatz rumtiger und die ganze Zeit nichts anderes mache, als Avantasia und Edguy zu hören. Ja, und so ging es bei mir generell los mit Metal und Power Metal und auch mit meiner Liebe zum Beispiel zu Michael Kiske, ne?
Das ist ein gutes Stichwort, da kommen wir nachher bestimmt noch mal drauf zurück.
Ja, kleiner Spoiler, ich glaube, 4 Songs habe ich mitgebracht mit Kiske am Gesang.
Das ist korrekt, ich habe nachgezählt. Dazu hätte ich direkt mal vorab schon eine Frage. Das sind jetzt ja alles Sachen, an denen Michael Kiske beteiligt war. Hast du mal seine Solo-Sachen gehört? Er hat ja auch mindestens 4 Alben unter den Namen Michael Kiske oder nur Kiske rausgebracht. Jemals ein Ohr draufgeworfen?
Ja, habe ich gehört, auf jeden Fall. Ich habe auch mal die Sachen gehört, die er zusammen mit Amanda Somerville aufgenommen hat, als Kiske Somerville. Da haben sie auch, glaube ich, 2 Alben gemacht, wenn ich mich nicht täusche. Aber ja, das kann ich halt hören für den Gesang. Aber das habe ich nie so auf Schleife gehört oder so, dass ich die Sachen jetzt auswendig könnte oder sowas. Ich habe da mal reingehört und habe gesagt, ja cool, auch da kann der Mann gut singen. Aber da fehlt mir halt dann so das Ganze drumrum, was ich sonst halt am Power Metal liebe. Also ich bin dann, also Kiske ist schon mein Lieblingssänger, aber nur alleine der ohne Power Metal drunter reicht mir dann doch meistens nicht.
Das heißt also auch, diese Akustikversion von Songs, die er mal rausgebracht hat, ist dann auch nicht dein Brot. Also es ist, die Platte heißt, glaube ich, Past in Different Ways. Da sind Halloween-Songs drauf, die er dann auf Akustikgitarre gespielt hat. Kennst du die?
Ich meine, da sind auch, glaube ich, viele von den Halloween-Songs drauf, die er selber geschrieben hat.
Genau.
Und ich möchte ihm da nicht zu nahe treten, aber meistens mag ich es lieber, wenn er Songs spielt, die der Weikert oder der Kiske, nicht der Weikert oder der Hansen geschrieben haben, wenn der Kiske die singt. Das ist mir dann ein bisschen lieber vom Sound her. Aber ja, ich kenne die Alben, aber ich bin da nicht richtig warm geworden mit.
Ja, ich glaube, Kiske war halt schon immer der Typ, der so ein bisschen verkopfter an die Sachen rangeht. Ne? Also ich glaube, Kai Hansen hat mal gesagt, wenn er einen Song komponiert, hat er Kiskes Stimme im Kopf gehabt, also damals, heute wahrscheinlich ja auch wieder, und schreibt dann Sachen genau auf diese Stimme. Und ich glaube, Michael Kiske selbst komponiert irgendwie anders. Er hat irgendwie, wie soll man das sagen, einen anderen Approach, ne, beim Songwriting. Es ist oftmals ja etwas so, also ich würde so ausdrücken, das sind Songs, die zünden nicht beim ersten Hören. Manche zünden vielleicht auch nie, auch wenn das jetzt ein bisschen gemein ist. Aber ich glaube, du weißt schon, was ich meine, ne?
Ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst.
Aber dann lass uns doch mal Michael Kiske ja, nicht so ganz hinter uns lassen. Nee. Denn er ist ja direkt im ersten Song dabei. Und jetzt wenig verwunderlich, was du da mitgebracht hast. Erzähl es uns doch einfach mal.
Ja, ich habe es ja gerade gesagt, Avantasia war mein Einstieg in Metal überhaupt. War mein Einstieg in den Power Metal. Avantasia war auch mein Einstieg in Michael Kiske und natürlich auch in Tobias Sammet. Und deswegen habe ich was von Avantasia mitgebracht, aber nicht vom allerersten Album, sondern von dem Album, was dann das erste neue Album für mich war. Also wo ich dann schon Avantasia-Fan war und nicht mehr, ich sag mal in Anführungszeichen, Vergangenheitssachen gehört habe, sondern das erste neue Album für mich war dann Tobias Sammets Avantasia, The Scarecrow. Wenn man hier mal ausnahmsweise ein bisschen was bei mir im Hintergrund hört, dann liegt das daran, dass ich im Gegenteil, wie ich das sonst mal so mache, habe ich mir mal so ein paar von meinen CDs und Blu-rays, die ich hier so rumliegen habe, rausgesucht und mal ein bisschen was bereitgelegt, damit, wenn du mal eine Frage oder sowas hast, ich dann auch zum einen oder anderen noch was sagen kann hier. Und ja, Shelter from the Rain habe ich mitgebracht. Das ist der dritte Track auf dem Scarecrow-Album. Und das ist mein absoluter Lieblingstrack von Avantasia bis heute noch. Mit, na klar, mit Tobias Sammet an den Lead-Vocals. Der spielt aber auch Bass und Keyboards bei dem Song und auf dem ganzen Album. Und dann, genau, Michael Kiske, haben wir gerade schon gesagt, auch an den Lead-Vocals. Dazu noch ein paar Lead-Vocals von Bob Catley. Dann Sascha Peth an der Gitarre und, ja, Rhythmus und Leadgitarre, aber auch, gerade eben schon der Name gefallen, auch wieder Kai Hansen an der Leadgitarre, Henio Richter auch mit einem Teil an der Leadgitarre und mit Drums von Eric Singer auf dem Album, fand ich auch richtig cool. Und das ist einfach generell ein klasse Album für mich und mein absoluter Lieblingstrack ist Shelter from the Rain. Da habe ich auch noch eine Story zu, und zwar, ich habe Avantasia relativ oft live gesehen, 2008, das erste Mal auf Wacken, da waren sie auf dieser ersten Welttournee, die sie gemacht haben und danach auch dann ein paar Mal, wo sie auf Tour waren, aber das allerbeste Erlebnis, was ich hatte bei Avantasia bis heute, da haben die 2014 auch auf dem Wacken gespielt, ich weiß nicht, ob du die Story kennst oder ob du auch da in der Nähe mal auf dem Wacken warst überhaupt.
In Wacken, ich war in Wacken 3 Male, hoffentlich dieses Jahr wieder, wie du ja noch vielleicht weißt.
Nein, aber ich meine konkret 2014.
2014 war ich nicht in Wacken. Es gab die Legende, ich fahre nur alle 10 Jahre.
Oh, ja, stimmt. Ich erinnere mich.
Lange Zeit war es wahr. 2002, 2012 und 2022. Aber nee, 14 nicht. Und ich kenne auch keine Geschichte drumherum. Also hau mal raus.
2014 haben Avantasia auch da gespielt. Und die hatten aber davor schon länger nicht mehr live gespielt oder wollten auf jeden Fall eine Warm-Up-Show zusammen machen. Und dann haben sie da tatsächlich direkt, ich glaube 2 Tage vorher, also wir waren schon auf dem Campground von Wacken, wir haben von da Shuttlebus-Tickets mit drinne gehabt in den Tickets und sind dann zum Avantasia Wacken 2014 Warm-Up gefahren und haben uns praktisch das gleiche Set, was die dann 2 Tage später auf dem Wackengelände gespielt haben, haben wir uns in so einer kleineren Halle angeguckt und das war der absolute Hammer. Und da hat Kiske auch Shelter from the Rain gesungen und ich habe mit Tränen in den Augen da vorne irgendwo zweite, dritte Reihe gestanden. Und ja, das ist mein absoluter Lieblingssong und das ist meine Lieblingsgeschichte zu Shelter from the Rain. Da dieses echt außergewöhnliche Warm-Up-Konzert, was die da gespielt haben. Das machen Avantasia immer mal wieder, dass die solche Einzelsachen spielen. Aber das war einfach ein geiles Erlebnis. Da vom Festivalgelände runter mit dem Shuttlebus da irgendwie 2, 3 Nachbarstädte weiter in so eine kleine Stadthalle irgendwie. Und dann da Avantasia gucken, das gesamte Set. Und das einfach 2 Tage später nochmal dann mit 80.000 Leuten oder so zu gucken, war einfach crazy.
Das glaube ich. Ist auf jeden Fall eine super Geschichte. Ist auch ein super Song, den du da ausgesucht hast. Wundert mich jetzt nicht, dass es ein Kiske-Song ist. Haha, ich kenne dich ja mittlerweile doch ein bisschen näher.
Ja.
Ich weiß noch, als dieses Album damals erschienen ist, habe ich so eine Sache gemerkt. Ich weiß jetzt nicht, ob du mir da zustimmen würdest. Bis dahin hätte ich gesagt, war Tobias Sammet Metal-Sänger und Metal-Songschreiber. Und ich habe so gedacht, bei dem Scarecrow-Album hat Tobias Sammet die Stufe erreicht, dass er für mich ein Künstler ist, wo er wirklich tut, worauf er Bock hat. Vorher hätte ich gesagt, hat er vielleicht sich manchmal noch von Leuten so oder von Erwartungshaltungen leiten lassen, aber ich glaube, das ist wirklich das allererste Mal, dass er genau das von vorne bis hinten gemacht hat, wo er nur Bock drauf hatte, ohne sich irgendwelchen Konventionen zu beugen. Meinst du, ich rede Blödsinn oder kannst du mir irgendwie zustimmen?
Nee, ich kann dir auf jeden Fall folgen und ich kann dir da auch zustimmen. Ich glaube, das liegt ein bisschen am Einfluss von Sascha Pet. Also der ist ja bei den ersten beiden Eventasia-Alben, spielt er noch gar keine Rolle. Und der kam ja hier erst dazu und hat, glaube ich, auch so ein bisschen Tobi da überredet, überhaupt Eventasia nochmal anzugehen. Und dann auch Eventasia so anzugehen, wie er selber Lust drauf hat, sich komplett zu lösen von jeglichen vielleicht Genre-Richtlinien für Power-Metal oder so und einfach zu sagen, hey, mach das, was du möchtest und wenn es mal ein Rocksong ist, dann ist es halt mal ein Rocksong, völlig in Ordnung. Und das ist, glaube ich, das erste Album, wo er das so umgesetzt hat, ja, denke ich auch.
Ich glaube, klar geworden ist es mir beim Song, den Alice Cooper singt, Toymaster müsste er heißen.
Ja.
Auch wenn der Refrain Master of Toys geht, ne? Immer wieder lustig sowas. Ja, wollen wir dann direkt weiter zum nächsten Song, weil so viel weiter müssen wir dann ja gar nicht, denn zumindest bleiben wir ja bei Herrn Sammet und auch Herr Kiske bleibt uns erhalten.
Definitiv. Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, genau, von Eventasia bin ich eigentlich direkt, also ich glaube noch so gefühlt in derselben Woche, aber wahrscheinlich auf jeden Fall im selben Monat rübergeschwappt zu Edguy und habe dann Edguy ohne Ende gehört. Und das war auch so der Fall, dass das hier so einer der ersten Kontakte war, so gerade, ich glaube, so gerade an der Ecke war das mit der Hellfire Club CD. Die habe ich, glaube ich, gerade noch als neue Scheibe erlebt, aber so für mich so die richtige mit einer längeren Wartezeit auf ein neues Edguy-Album und so. Das war dann wirklich das nächste Album. Da gab es halt dazwischen diese EP Superheroes. Und da war dann 2005 der Song Judas at the Opera mit drauf. Und das ist für mich immer noch einer der absolut besten Edguy-Songs. Ein bisschen schade, dass der so auf so einer EP irgendwie ja versteckt ist mittlerweile. Aber auch nicht mehr so, weil dann gab es noch die Singles-Scheibe und ich glaube das Monuments-Album, da war der Song dann auch nochmal drauf. Also wer auch immer das zusammengestellt hat, das Monuments-Album, ist auf jeden Fall auch der Meinung gewesen, dass der Track ein bisschen mehr Spotlight verdient hat, als ich sag mal der vierte Track auf einer Single oder EP zu sein. Ja, und damals auch dann schon Michael Kiske wieder mit dabei. Das war dann noch vor ja, Shelter from the Rain, also noch vor The Scarecrow, aber natürlich schon nach Eventasia, also man kannte sich schon und dann hat der Tobi sich hier den Michael dazugeholt zum Singen und das ist auch schon produziert von Sascha Pet. Wir haben auch, glaube ich, da habe ich jetzt nicht gezählt, aber das ist der ein oder andere Song hier in der Liste, ist auch mit von ihm produziert. Und geschrieben ist der Song tatsächlich mal nicht nur von Tobias Sammet alleine, wie so oft bei ihm, sondern hier auch mal mit Credits von Jens Ludwig, also dem Gitarristen von Edguy, der Leadgitarre spielt. Ja, und für mich einfach ein klasse Song, macht Spaß. Und ja, live habe ich Edguy dann das erste Mal leider erst 2006 gesehen. Also ich weiß noch, dass meine Kumpels, mit denen ich dann angefangen habe, Power Metal zu hören, dann noch 2004 schon auf der Hellfire Club Tour waren. Aber die habe ich nicht mitbekommen, beziehungsweise aus irgendeinem Grund konnte ich da nicht mit. Ich krieg's aber nicht mehr zusammen, warum ich da nicht war auf dem Konzert. Ich weiß, dass die da waren. Muss auch ein ziemlich geiles Konzert gewesen sein, damals mit Brainstorm als Vorband und Nocturnal Rites als Vorband.
Ich erinnere mich, ich war dabei.
Ah, du warst dabei. Ja,
in Oberhausen.
Und ich war dann 2 Jahre später in Oberhausen bei meinem ersten Edguy-Konzert und das war dann die Rocket Ride World Tour. Aber dafür war es dann auch eine echt legendäre Show mit Sabaton und Dragon Force vorneweg. Also auch ein Line-Up, was man sich heute kaum noch träumen lassen kann. Abgesehen davon, dass Edguy leider nicht mehr live spielen und auch keine neuen Sachen mehr machen, schon seit Jahren. Aber das war so mein Einstieg bei Edguy dann auch live. Und von da an war ich bei jeder Tour auf jeden Fall dabei. Ich bin immer nicht so der Typ, der irgendwie mehrfach zu Konzerten von derselben Tour geht. Das mache ich nur ganz selten. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir?
Es kommt drauf an. Also vielleicht, wenn es mal so Situationen gibt, dass ein Festival ansteht und die Band macht halt Konzerte drumherum, dann kann es schon mal vorkommen. Aber ich reise jetzt auch nicht irgendwie einer Band in mehrere Städte nach unbedingt. Kann mal, wie gesagt, es gab im letzten Jahr diesen Umstand, dass ich mir an 2 aufeinanderfolgenden Tagen Victorious angeguckt habe, aber auch eher durch Zufall. Weil die ja haben beim Port of Power gespielt.
Ja.
Und am nächsten Tag haben sie halt hier direkt um die Ecke in Düsseldorf im Pitcher gespielt.
Ja.
Und das habe ich mir dann halt auch so gegönnt, weil ich es lustig fand. Aber ich habe in dem Moment auch schon so gemerkt, ich habe Victorious in diesem Jahr dann dreimal gesehen. Und sie spielen nicht nur das Set quasi identisch, es sind auch Wort für Wort die gleichen Ansagen. Und das fällt dir dann schon so ein bisschen auf. Das fand ich dann ein bisschen schade, wenn du bei dem dritten Konzert schon wusstest, ah, okay, jetzt kommt, und jetzt geht's vom Kampf auf den Boden in die Luft. Jurassic Jet Fighters. Also du wusstest es schon. Und das ist dann so ein bisschen lustig.
Wo hast du die das erste Mal gesehen in dem Jahr?
Im Kulttempel in Oberhausen mit den Grail Knights.
Ja.
Ich erinnere mich, da gibt es eine PowerPoint-Folge von.
Ja, tatsächlich, da gibt es auch eine PowerPoint-Folge von, ja.
War auch ein sehr schönes Konzert, war damals auch ausverkauft. Und ich weiß, wo wir standen, war irgend so ein Assi, der die ganze Zeit Pogo gemacht hat. Und ich habe nur gedacht, hau einfach ab.
Oh nein. Ja, war das erste Mal, dass ich Terra Atlantica live gesehen habe.
Für mich auch, ja. Aber die Band selbst kannte ich schon länger.
Ja, ja, ich auch. Seitdem, also ich habe die praktisch mit meinem Podcast kennengelernt. Also die zweite Folge, da kamen die schon vor mit ihrem jetzt immer noch aktuellen Album, mit dem dritten. Und da habe ich praktisch das Album dafür gehört und da habe ich die das erste Mal gehört. Also so ziemlich genau, ja, September, Oktober 22 irgendwie rum.
Und das ist gerade ein wunderbarer Zirkelschluss. Soll ich dir jetzt mal erzählen, woher ich deinen Podcast kenne? Das ist kein Scheiß, ich habe mir das nicht ausgedacht.
Ja, erzähl gerne.
Terra Atlantica machen ja so Konzeptalben. Und ich habe mich damals gefragt, ob es irgendein Podcast von Terra Atlantica gibt, wo dieses Konzept mal ein bisschen ausführlicher erklärt wird. Und ich habe in die Spotify-Suche Terra Atlantica und Podcast eingegeben und bin beim PowerPod gelandet.
Sehr cool.
Also Leute, ist kein Scheiß, das war jetzt weder abgesprochen, noch habe ich mir das ausgedacht. Das ist wirklich der Grund, warum ich den PowerPod kannte. Und ich glaube, ich habe auch in dem Moment schon die Glocke für Follower angeschaltet, habe aber nur sehr sporadisch reingehört. Das hat bei mir wirklich in dem Moment mit dem ganz regelmäßigen Hören angefangen, als ich dann eben selbst auch podcastmäßig unterwegs war, so nach dem Motto, naja, mal hören, was andere Leute so machen.
Ja, klar.
Da poppte der PowerPod dann direkt wieder hoch, weil ich halt ihn schon mal mir irgendwie gemerkt hatte.
Ja, danke schön.
So kommen Geschichten zustande, ne? Und heute sitzen wir hier.
Ja.
Zwei Sachen würde ich noch ergänzen zu unserem Thema von eben, zu Judas at the Opera. Findest du auch, dass der Song zwischendurch nicht nur dezente, sondern schon sehr offensichtliche Queen-Vibes versprüht?
Definitiv, aber ich glaube, da hat der Sammet auch noch nie einen Hehl draus gemacht, dass er das gerne mal macht und definitiv, ja. 100%.
Und die andere Sache, kennst du von Superheroes auch die Video-EP, die es dazu gibt?
Ja, ich glaube schon. Ist das, das ist eine DVD, ne?
Genau.
Die habe ich hier stehen. Ich habe die ewig nicht mehr geguckt. Ich habe die vor 2 Jahren oder so, wo ich mit dem Podcast angefangen habe, habe ich die nochmal geguckt. Oder Teile davon. Weil, ja, ich hatte mal überlegt, ob ich auch so, ja, ich habe ja so verschiedene Rubriken auch bei mir und habe ja auch schon mal eine Albumvorstellung so als Einzelfolge gemacht. Ich habe halt auch mal drüber nachgedacht, so, machst du mal irgendwie eine Live-Blu-ray oder so eine DVD-Vorstellung oder so und da hatte ich die mal in der Hand. Aber bis jetzt noch nichts draus geworden. Was hast du dazu?
Gar nichts. Es war einfach nur so die Frage, ob du sie eben auch kennst, weil ich glaube, mittlerweile gibt es die ja auch gar nicht mehr. Und ich weiß, ich fand sie damals sehr interessant, weil da sind ja 3 Mitschnitte aus San Paolo, glaube ich, drauf, ne? Und später ist das Material, meine ich, auf dem Monuments-Album komplett veröffentlicht worden. Also ich fand es irre interessant, dass man von irgendeinem Konzert offenbar einen hochwertigen Mitschnitt hat, der aber nicht den Weg in die Hände der Fans findet, so in seiner Gesamtheit. Das fand ich sehr interessant.
Ja, ich gebe dir recht, ja, muss irgendwelche Gründe gegeben haben, warum man dann gesagt hat, ja, lohnt sich doch nicht oder war dann doch nicht die Qualität, die man sich erwünscht hatte oder so, das kann es ja 1000 Sachen geben. Oder wenn dann so ein Label auf einmal sagt, so, ja, nee, also gut, dass ihr das gefilmt habt, aber nee.
Genau, gute Idee, aber lass mal lieber nicht so machen.
Ja, genau, so gibt es ja 1000 Gründe irgendwie.
Genau. Ja, von Tobi Sammet kommen wir jetzt zu etwas, was mich doch ein bisschen überrascht hat, weil die Band, die du jetzt als nächstes hast, hätte ich nicht gesagt, dass das im klassischen Sinne Power Metal ist.
Ja, ich schon.
Ja gut, ist ja Auslegungssache. Also hau mal raus, was hast du als Nummer 3 auf deiner Liste?
Als Nummer 3 habe ich Blind Guardian auf der Liste und zwar mit dem Song Time Stand Still at the Iron Hill. Und ist es deswegen bei mir der dritte Platz hier geworden, weil das wirklich auch so war. Also es war so nach Edguy und Aventasia so die erste von den, sag mal, sonst so größeren Bands. Ich habe dann auch schon die Sachen gehört, die meine Kumpels so gehört hatten oder die halt von den Edguy-Konzerten kannten. Ne? Also wir haben zum Beispiel zu der Zeit dann schon viel Brainstorm gehört oder auch Nocturnal Rites. Und ich war auch dann 2005 auf dem Brainstorm-Konzert. Aber das nächste so große, was mich wirklich umgehauen hat, war dann Blind Guardian. Also ich hatte schon im Sommer 2001 hatte ich Herr der Ringe gelesen, so komplett durchgesuchtet das Buch, noch bevor der Film erschienen ist, der erste. Und ja, ab da war ich halt irgendwie ein echt großer Herr der Ringe-Fan. Und als man mir dann ja irgendwie sagte oder ich dann mitbekam, okay, es gibt hier eine Metal-Band, die irgendwie auch Songs über Mittelerde macht. Also das Konzept war ja überhaupt noch nicht da bei mir, weil auch Aventasia und Edguy, das sind jetzt ja auch nicht Power-Metal-Sachen, wo du sagst, okay, da geht's jetzt nur um Fantasy oder um andere Fantasy-Literatur oder sowas. Also die haben das vielleicht in manchen Edguy-Songs mit drin. Oder man kann sagen, okay, Aventasia ist eine eigene Fantasiegeschichte, klar, aber jetzt, oder eine eigene Fantasy-Geschichte, aber es ist jetzt nicht so, dass das jetzt referenziert zwangsläufig auf irgendwelche Werke oder so, und das fand ich halt dann auf einmal bei Blind Guardian total faszinierend, dass es da auf einmal, so für mich dann so auf einmal Musik gab, okay, die jetzt hier irgendwie, ja, die singen über Herr der Ringe, ja, klasse, ja, und da war ich dann dabei, ja, und bei Time Stand Still bin ich dann über die Jahre irgendwann so für meinen Lieblingstrack hängen geblieben.
Blind Guardian, ich weiß noch, ich habe sie auch so ähnlich kennengelernt, eher weil ich die Cover so ansprechend fand, so ungefähr. Aber das ist lange vor Nightfall in Middle-Earth war das noch. Das war irgendwie so 1995 wahrscheinlich. Ja. Da müsste Imaginations from the Other Side neu gewesen sein und lag im Karstadt, kann man sich gar nicht mehr vorstellen, also in der Tonträgerabteilung. Und so, oh, das sieht aber interessant aus. Das musst du dir mal irgendwann anhören bei Gelegenheit.
Ja, das denke ich mir. Ja, die haben echt coole Cover damals gehabt. Ja.
Hast du denn auch das Silmarillion jemals gelesen?
Boah, ich habe es hier in meinen Shownotes stehen. Warte, ich lese dir genau vor, was ich mir hier aufgeschrieben habe. Ich muss gestehen, ich habe nie das Silmarillion ganz geschafft. Ich habe es hier so stehen, unter dem Guardian-Dings bei meinen Notizen. Nein, habe ich nie geschafft. Ich habe es oben stehen, ich habe es zweimal angefangen. Einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch. Und ich bin beide Male gescheitert und habe es dann aufgegeben. Ich kann euch aber trotzdem sagen, dass es hier um das 18. Kapitel aus dem Silmarillion geht, ja, bei Time Stand Still. Aber ja, nee, ich bin da raus. Und du?
Ich auch nicht, nein. Ich habe viel Fantasy-Literatur gelesen, aber ich würde auch mal sagen, meine Liebe zu Tolkien war dann doch nicht so tief, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, weil ich habe diverse Male schon gehört, dass es nicht so ganz einfach zu lesen ist, weil es ja, glaube ich, auch, es ist ja keine zusammenhängende Geschichte letzten Endes, ne? Es ist ja mehr so eine Sammlung, genau, von Gedichten und oder auch Kurzgeschichten. Und von daher hat mich das auch ehrlicherweise nie so wirklich interessiert. Schande auf mein Haupt.
Ja, ich bin dann auch immer lieber wieder zum Herr der Ringe zurück. Hab den dann in beiden deutschen Übersetzungen, die es gibt, gelesen. Hab den auf Englisch gelesen. Mittlerweile habe ich den dann noch zweimal auf Englisch gelesen. Aber nie dann bei dem Silmarillion vorangekommen. Und dann habe ich es einfach irgendwann aufgegeben und bin zu demselben Schluss gekommen wie du und habe gesagt, nee, also ist jetzt gut, brauche ich mich nicht durchquälen, nur um hinterher sagen zu können, ja, habe ich gelesen. Also, hey, voll cool, wenn jemand das gerne liest. Ich kenne Leute, die das super fanden und gerne gelesen haben. Ich gehöre nicht dazu. Und ja, aber trotzdem ist ja halt Time Stand Still mein Lieblingstrack. Ich habe auch mal Hansi Kirsch in einem Interview sagen hören, es wäre auch sein Lieblings-Blind Guardian-Song. Weiß nicht, ob das immer so ist oder ob er das bei ihm sich auch manchmal ändert. Aber ja, auch einen guten Musikgeschmack, der Junge, muss ich sagen. Ja.
Zumindest was die eigene Musik angeht, auf jeden Fall. Ne? Ja gut, ist ja oft so, ne, dass Musiker seltsame Vorlieben bei den eigenen Songs haben. Also ich glaube, es ist ja kein Geheimnis, dass viele Musiker ihre oftmals erfolgreichsten Songs gar nicht so toll eigentlich finden, sondern es ja oft so ist, dass irgendeine Plattenfirma sagt, ey, der Song hat Potenzial. Ich meine, das kennt ja, glaube ich, jeder von Motorhead, von Ace of Spades, ne, oder auch von Nemo, von Nightwish, dass das ja Songs sind, ja, die Künstler selbst eher so nach dem Motto betrachtet haben, ja, okay, wenn ihr meint, bringen wir das als Single raus und jetzt muss ich ihn jeden Abend spielen. Ne? Dumm gelaufen. Also.
Ja, ist bei Blind Guardian, glaube ich, so ein bisschen mit Valhalla so. Da hat ja damals Kai Hansen gesagt, nee, ich will auf dem Track mitsingen, das wird ein richtiger Kracher. Und dann hat er da mitgesungen und ja, wir spielen ihn heute noch, immer und immer wieder. Ich glaube, mittlerweile können sie ihn auch leiden oder vielleicht auch wieder nicht mehr. Aber als sie ihn damals geschrieben haben, war da nicht die Rede davon, dass das irgendwie so ein Dauerbrenner wird, denke ich.
Ich meine auch generell, Follow the Blind, also das zweite Blind Guardian-Album, stand zumindest in einem Interview, das ich so um, ich glaube 2002 rum mit Hansi Kürsch mal gelesen habe, nicht besonders hoch in Kurs. Also er ist da sehr hart mit seiner eigenen Band ins Gericht gegangen, kann ich mich dran erinnern. Vielleicht hat sich das ja mittlerweile gewandelt, aber auch so von Follow the Blind, abgesehen von Valhalla, was spielen Blind Guardian? Vielleicht mal Banished from Sanctuary, ne? Aber ansonsten sind da jetzt ja nicht so die großen potenziellen Live-Hits drauf, oder?
Nö, also wäre ich jetzt auch überfragt. Also ich glaube, ich kenne jemanden, der noch mehr dazu sagen könnte, aber ich bin überfragt.
Ja, macht ja nichts.
Ja, und dann Edguy war ich dann live ja im Februar 2006 das erste Mal und dann habe ich 2006 auch dann direkt Blind Guardian das erste Mal hinterhergeschoben. Da war ich dann bei der Twist in the Myth Tour, war ich dann das erste Mal. Damals hieß es, glaube ich, noch Philipshalle.
Oh, da war ich auch. Da
war ich das erste Mal in der Philipshalle im September 2006 und habe mir Guardian angeguckt. Und habe auch mit allen gesungen, Valhalla gesungen, als wir rausgegangen sind.
Das ist jetzt verrückt, weil du bist jetzt die zweite Person, mit der ich im Rahmen des Podcasts rede, die auch bei diesem Konzert war. Hanno Kerstan von Mystic Prophecy war auch bei diesem Konzert.
Ja, ich erinnere mich, ich habe es gehört.
Schon witzig.
Es hat auch ein geiler Abend gewesen.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, mittlerweile spielen sie ja nicht mehr in dieser Location. Ne? Die ist ja, sie spielen jetzt ja eher so in der Turbinenhalle, meine ich, ne? Wenn man hier so im Rhein- und Ruhrgebiet unterwegs ist. Oder vielleicht in Krefeld haben sie auch mal gespielt, in der Kulturfabrik, wenn ich mich nicht völlig irre.
Ja, so als Heimspiel, ne? Genau. Früher haben sie das als Heimspiel in Düsseldorf das gemacht, ja. Ich würde sagen, vom Gefühl her würde ich sagen, seit Corona sind die Hallen ein bisschen kleiner geworden, glaube ich, erstmal. Vielleicht deshalb.
Kann sein.
Also diese Spielen, weil ist ja schon eine recht große Halle. Aber nagel mich nicht drauf fest, vielleicht hat es auch ganz andere Gründe. Sowas kann auch immer vom Promoter oder so abhängen, wer die Tour plant oder ob die sagen, okay, bevor wir da eins in der Mitte spielen, spielen wir lieber drei drumherum oder so oder wir wollen was im Ruhrgebiet spielen und dann macht es keinen Sinn mehr, noch nach Düsseldorf zu gehen. Also da gibt es ja wahrscheinlich 1000 Überlegungen im Business und da habe ich jetzt noch nichts gehört in die Richtung, was da sein könnte. Aber ist halt ein bisschen größere Halle als die Turbinenhalle.
Ja, auf jeden Fall. Blind Guardian sind ja früher als Fantasy-Metal durchgegangen oder zumindest, ich weiß gar nicht, ob es dieses Genre offiziell jemals wirklich gab, aber es wurde gerne mal so, ja, propagiert. Die nächste Band, die du jetzt hast, die hat auch so einen gewissen Bezug zu Fantasy, ne? Zumindest zu so mancher Sage, die es hier gibt. Wen haben wir denn da?
Als nächstes habe ich mitgebracht Camelot mit Center of the Universe von Epica-Album von 2003. Ja, mit meinem Lieblings-Camelot-Sänger Roy Kahn noch dabei. Gibt wenig dazu zu sagen. Also nein, ich kann unendlich viel darüber reden. Ne? Die Frage ist, wie lange soll ich jetzt dazu reden? Aber wir sind hier schon wieder bei einem Song von Sascha Pate produziert mit Miro Rodenberg zusammen. Dann das Epica-Album ist halt so ein Konzeptalbum, komplettes Konzeptalbum von Goethes Faust inspiriert. Und das ist auch das erste Camelot-Album, mit dem ich dann in der Zeit, das war dann ja gerade frisch raus, 2003 rum, mit dem ich dann in Kontakt gekommen bin. Und das war auch direkt mein Favorite von dem Album. Ich würde sagen, der ja am meisten power-metaligste Song von dem Album. Aber generell mag ich das Album Epica auch sehr gerne. Aber Center of the Universe hat mich einfach umgehauen damals. Und ja, ich habe dann erst später festgestellt, dass ich auch nicht der Einzige bin, der Center of the Universe gut findet. Also ich habe mich immer gefreut, dass die den dann auch viel und oft live gespielt haben. Und zum Glück habe ich sie 2008 auf Wacken gesehen. Und da noch mit Roy Kahn. Das war aber, glaube ich, auch das einzige Mal, wo ich sie mit Roy Kahn noch gesehen habe. Aber das werde ich auch so schnell nicht vergessen. Ein richtig cooler Auftritt. Und ja, einfach ein klasse Song. Und übrigens, den weiblichen Gesang, den man da in der Mitte hört bei Center of the Universe, das ist die Ehefrau von Thomas Youngblood, von dem Gitarristen, die Marie Youngblood. Nicht schlecht.
Auf jeden Fall nicht schlecht, sehr gut. Camelot, auch sind ältere Sachen da auch ein Thema für dich? Du hast ja gesagt, Roy Kahn ist dein Lieblingssänger bei dieser Band. Auf den ersten beiden Alben hat ja noch jemand anders gesungen. Wenn ich mich nicht völlig irre, müsste der gute Mann Mark Vanderblit heißen. Ist das auch ein Thema für dich oder ist das musikalisch nicht deine Kragenweite? Weil ich hätte gesagt, das ist ja eher so noch in weiten Teilen US-Power-Metal. Ne? Also Camelot haben sich ja irgendwann doch so in eine Soundrichtung gewandelt, die man schon als europäischen Power-Metal bezeichnen kann, auch wenn die Band ja ursprünglich aus Amerika kommt.
Genau. Ja, ich gebe dir völlig recht. Also ich habe die natürlich gehört, auch die ersten beiden Alben, auch so in der Zeit rum, ne, um mich da generell mal schlau zu machen. Aber da bin ich wirklich nicht so viel mit warm geworden. Ich glaube, da mag ich ein, zwei Tracks oder sowas, die ich da damals gut fand. Aber für mich geht Camelot, dass ich die wirklich gut finde, geht in der Zeit los, wo Roy Kahn halt dazukommt. Der schreibt dann auch die Texte ab dem Moment, wo er dann dazugekommen ist. Und da macht schon viel aus. Der kann einfach so mega gut singen. Ist einfach ein klasse Sänger. Und ab da, die Alben mag ich dann gerne. Und das ist für mich definitiv auch, gerade weil ich den ja auch in der Zeit die Sachen kennengelernt habe, ist das für mich die Hochzeit von Camelot.
Ich muss jetzt gerade ernsthaft mal überlegen, ob ich sie mit Roy Kahn live gesehen habe. Ich meine nämlich, ich hätte sie 2012 in Wacken gesehen, aber ich könnte es noch nicht mal beschwören, dass das stimmt. War Roy Kahn da noch Sänger? Ich muss gestehen, ich habe es irgendwann aus den Augen verloren.
Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass er da nicht mehr Sänger war, weil ich war auch 2012 in Wacken und ich bin mir recht sicher, dass ich den nur das eine Mal halt 2008 gesehen habe. Ich meine, 2012 war Tommy Karavik schon der Sänger von Camelot. Und dazwischen gab es ja mal eine coole Tour, wo Fabio Leone einfach mal die Lead-Vocals gesungen hat bei Camelot. Das war auch eine richtig klasse Tour. Und da hat aber Tommy Karavik schon Backing-Vocals gemacht bei der Tour und hat Center of the Universe Lead-Vocals gesungen. Das war dann nicht mit Fabio Leone an den Lead-Vocals, aber das ging dann trotzdem richtig gut ab.
Ja, selige Erinnerung, ne?
Ja, das ist meine Center of the Universe-Story.
Also zu dem nächsten Song, der jetzt kommt. Das hat mich ja schwer beeindruckt. Ich könnte jetzt noch nicht mal genau erklären, warum eigentlich. Also fangen wir mal andersrum an. Die Band, um die es jetzt als nächstes geht, ist so ähnlich wie Blind Guardian, hätte ich gesagt. Zumindest in der Phase ist das kein Power Metal. Das ist eher traditioneller Heavy Metal.
Da hast du recht, aber da hast du den Song nicht dann mit reingenommen. Also ich finde, der Song ist sowas von Power Metal von vorne bis nach hinten. Aber ansonsten würde ich dir recht geben. Die machen auch oder haben auch traditionellen Heavy Metal gemacht. Ja.
Und wer ist es?
Ja, die Schweden von Hammerfall natürlich. Ja, auf die bin ich dann auch so um die gleiche Zeit wie Camelot rum aufmerksam geworden. Natürlich musste ich mir dann, ich glaube, ja, wie viele Leute erstmal Hearts on Fire anhören. Habe ich dann ein paar Mal gehört, konnte ich dann auch irgendwann nicht mehr hören. Kann ich auch mittlerweile immer noch nicht mehr hören. Ich glaube, Hammerfall können den auch nicht mehr hören. Aber sie kommen halt nicht drum rum, den jedes Mal zu spielen. Nein, weiß ich natürlich nicht. Aber ja, so richtig drauf hängen geblieben. Also ich habe dann viel quer gehört, aber mein Lieblingssong von Hammerfall ist Dreamland vom Album Legacy of Kings von 1998, weil der geht halt so richtig durch, der geht richtig nach vorne und ich glaube, der ist komplett von vorne bis hinten lupenreiner Power Metal.
Das ist sicherlich richtig. Darum war es auch immer mein Favorit von dem Album, das weiß ich noch.
Sehr schön.
Weil er sich immer so ein bisschen abgehoben hat. Ne? Hammerfall haben ja sonst gerade so auf den ersten beiden Alben ja noch. Ja, stumpf klingt jetzt gemein, ne? Aber stellenweise hätte ich gesagt, ist das Musik, die noch sehr stark eher so an Accept erinnert hat. Also eher mit sehr einfach gehaltenen Refrains auch, ne? Die ja eher so auf irgendwelchen Woho-Chören oder sowas basieren. Und Dreamland ist ja wirklich ein Song, der eine sehr lange Gesangsmelodie im Refrain hat. Also ich habe es jetzt ja auch nochmal gehört und habe auch gedacht, das ist schon echt, ja, ein sehr langer, sehr schöner und sehr melodischer Refrain. Von daher finde ich echt super, dass der Song hier dabei ist. Ich hätte jetzt nur noch mal eine Frage. Findest du auch, dass der gute Joachim Kanz mittlerweile wesentlich besser singt als damals? Also als ich den Song jetzt noch mal so gehört habe, habe ich gedacht, boah, mittlerweile klingt seine Stimme aber schon wesentlich gereifter.
Da habe ich so noch gar nicht drauf geachtet, muss ich sagen. Aber wenn ich so drüber nachdenke, jetzt lass mich mal einen Moment drüber nachdenken. Ich glaube, ja, auf den neueren, gut, ist halt die Frage, vergleichst du die neueren Alben, dann ist natürlich auch die Produktion natürlich eine ganz andere Qualität, so 25 Jahre später.
Ja, genau. Also
schwierig zu sagen dann, ob das dann von der, ich würde mich jetzt schwer tun zu sagen, kommt das daher, klar, Erfahrung macht da auch viel, Produktion macht dann auch was. Live habe ich die damals, 98, heute noch nicht gesehen, können wir gleich zukommen, wann ich das erste Mal live gesehen habe. Aber schwierig, aber wenn du das so sagst, ja.
Also ich habe mich das wirklich auch gefragt, ob er jetzt wirklich mittlerweile besser singt oder ob man es einfach besser aufnehmen kann oder ob, keine Ahnung, ne? Also ich glaube nicht, dass da was nachbearbeitet ist heutzutage großartig.
Nein, das wollte ich damit überhaupt nicht sagen. Nein,
habe ich auch nicht so verstanden. Alles gut.
Das wollte ich damit überhaupt nicht sagen. Es ist nur einfach was anderes, ob man eine heutige Produktion hat oder eine Produktion von 98 plus das damals auch Das kommt ja dann auch darauf an, über was für eine Produktion 1998 reden wir. Ne? Reden wir über eine, wo mehrere Millionen Euro, also Dollar, D-Mark oder was auch immer hinterstehen? Oder ist das jetzt dann eine Produktion von 1998 gewesen, die dann irgendwie, ja, doch, zwar schon bei Nuclear Blast, aber eine ganze Nummer kleiner war wahrscheinlich.
Ja, Nuclear Blast war damals um einiges kleiner. Das kann man mit Fug und Recht sagen. Was ich hier noch auf meinem Zettel stehen habe, ist, es ist das einzige Album, das Hammerfall in diesem Line-Up aufgenommen haben.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Die hatten zu der Zeit da den ein oder anderen Line-Up-Wechsel. Ich habe das jetzt nicht ganz genau nachvollzogen, wer da wie sich gewechselt hat.
Also sie hatten einen anderen Schlagzeuger. Der heißt oder hieß, also der heißt hoffentlich immer noch so, Patrick müsste er geheißen haben mit Vornamen. Und auf Renegade müsste dann ja schon Anders Johansson am Schlagzeug sitzen. Also es ist wirklich das einzige Album, das Hammerfall in dieser Besetzung aufgenommen haben.
Siehst du mal, da lerne ich sogar noch was hier bei dir. Sehr schön, boah. So muss das sein. Aber ich habe noch einen Schnipsel gefunden, einen Interview-Schnipsel. Vielleicht ist das auch heute nicht mehr seine Meinung. Ich weiß auch nicht, von wann das ist, aber Joachim Kahns soll mal gesagt haben, dass Dreamland sein Lieblingssong von Legacy of Kings ist.
Kann ich mir gut vorstellen, aber ich kann dir jetzt Folgendes dazu erzählen. Ich habe Hammerfall 1998 oder 99, das kann ich jetzt nicht beschwören, live gesehen auf der Tour zu dem Album.
Und sie haben den nicht gespielt?
Jein! Es gab eine Entscheidung. Das Publikum musste entscheiden, was sie hören möchten. Die Wahl musstest du treffen zwischen Dreamland und, boah, jetzt muss ich selbst überlegen, wie der Song heißt. Er ist vom Debütalbum. Hier, Nothing Stronger Than Brothers in Arms. Wie heißt der Song? Unchained. Ja. Und die Leute haben sich ernsthaft für Unchained entschieden. Ich habe es nicht verstanden.
Weil sie ihn schon kannten wahrscheinlich länger.
Das kann natürlich sein.
Ist doch immer so.
Genau, was wollt ihr hören?
Die neueren Songs, ja, ist doch auch heute so. Brauchst du als Band nicht hingehen und sagen, ja, ich spiele einfach mal mein gesamtes neues Album. Ihr wollt ja sicherlich nichts von dem alten Kram hören. Ja, und das ist auch schon so, wenn du mit deinem zweiten oder dritten Album um die Ecke kommst.
Ja, war halt schade. Ich hätte sehr gern Dreamland gehört, aber ich konnte mich damals in der Zeche in Bochum nicht durchsetzen.
Ich habe auch Dreamland leider noch nie live gesehen, soweit ich weiß. Nee. Könnte mich auch nicht dran erinnern. Aber live habe ich sie gesehen, das erste Mal auf der Any Tour Necessary 2009.
Auch in Oberhausen?
Müsste ich jetzt nachgucken in meiner schicken Tabelle hier, aber ich würde mal sagen, auf jeden Fall. Das muss in Oberhausen gewesen sein, in der Turbinenhalle.
Und Vorband war Sabaton.
Jetzt gucke ich wirklich nach. Jetzt hast du mich neugierig gemacht. Das kriege ich wirklich nicht mehr zusammen. Warte mal, was habe ich gesagt? So, ja, Sabaton.
Da war ich nämlich auch. Ja. Und ich kann mich erinnern, Sabaton haben, so leid es mir tut, Hammerfall damals den Rang ganz schön abgelaufen. Also das, in meiner Wahrnehmung war es auf jeden Fall so.
Ja, in meiner nicht so, weil ich ja wirklich explizit für Hammerfall da war.
Ich auch.
Nicht für Sabaton. Und aber es auch mein allererstes Hammerfall-Konzert war. Also ich war so fixiert auf Hammerfall, dass ich, Sabaton war halt gut, war da, aber Hammerfall war trotzdem das Highlight für mich, weil bei Sabaton, da war ich in der Zeit noch nicht bei Sabaton angekommen komplett. Jedenfalls nicht so, dass ich jetzt irgendwie hätte alle Songs mitsingen können. Und das war bei Hammerfall schon anders zu der Zeit. Da habe ich halt dann jeden Song mitgesungen und dann erlebst du, also ich erlebe dann so ein Konzert ganz anders, wenn ich da ja voll dabei bin, jeden Song mitgrölen, mitsingen kann, als wenn ich da, ich sag mal, mehr noch als Zuschauer da bin. Und deswegen war da das Highlight für mich schon Hammerfall an dem Abend.
Ja gut, ich hatte sie vorher schon mal gesehen, also insofern. Ja.
Später ist das dann, oder wenn ich die dann das zweite, dritte Mal oder so gesehen habe, zum Beispiel auf der Infected-Tour oder so, da fand ich sie überhaupt nicht gut. Da hatte ich sie auch in der Turbinenhalle gesehen, Hammerfall, da war ich überhaupt nicht zufrieden. Da habe ich dann auch erst mal ein paar Jahre, ist jetzt nochmal nicht mehr so viel Wert darauf gelegt, Hammerfall live zu gucken. Aber ja, für mich das große Live-Highlight von Hammerfall war ja letztes Jahr, dass sie praktisch als Vorband in Anführungszeichen, aber als Support für Halloween gespielt haben. Das war ein toller Abend. Erst eine Stunde Hammerfall und danach noch Halloween, das war schon fett.
Und damit kommen wir auch zu deinem nächsten Song, denn die Band hast du ja gerade schon genannt.
Ja, war jetzt gerade tatsächlich ein Zufall. So hatte ich jetzt nicht geplant, aber passt doch super. Genau, die nächste Band, die ich hier auf dem Zettel habe, ist Halloween. Und da habe ich meinen Song March of Time, habe ich mir ausgesucht, vom Keeper of the Seven Keys, Part 2 Album von 1988. Dann sind wir wieder bei Michael Kiske und auch bei Kai Hansen. Bei dem bleiben wir jetzt übrigens auch mal ein paar Songs, nicht wundern. Und ja, Halloween, das hat ein bisschen gedauert. Klar, da ist man auch von Avantasia nicht so weit bis darüber, aber das hat jetzt nicht direkt, gab es nicht direkt den Übersprung. Also es war schon so, dass die Bands, die wir bis jetzt hatten, alle so ein bisschen bei mir vor Halloween angekommen sind. Aber so richtig Klick gemacht hat's dann, wo ich 2011 auf dem Wacken war. Ich weiß noch, wie wir auf der Fahrt dahin waren zum 2011er Wacken und ich wusste, Halloween spielen, Halloween kommen und Halloween machen die Musik, die ich mag, auch wenn sie nicht mehr in der Besetzung da sind. Also 2011 waren sie nicht mehr ansatzweise in der Besetzung da, die sie für Keeper of the Seven Keys Part 2 waren. Aber da habe ich mir dann nochmal so richtig, richtig die Keeper-Alben gegeben und da bin ich total auf March of Time hängen geblieben. Und ja, einfach ein toller Song von Kai Hansen geschrieben. Und ja, klar, den kannte ich schon von Avantasia. Und ja, March of Time. Michael Kiske am Gesang, Kai Hansen geschrieben. Großartiger Song.
Und ich bin mir gerade nicht sicher, ist der Song älter oder jünger als du?
Oh, der Song ist ganz knapp jünger als ich. Auf jeden Fall, was Erschienen angeht.
Was ich bei dem Song oder generell bei diesen ganz frühen Halloween-Klamotten irre faszinierend finde, ist das Alter von Michael Kiske. Also auf dieser Scheibe ist er 20 Jahre alt, also als sie erschienen ist.
Als sie erschienen ist, ja.
Er hat ja, glaube ich, am 26. Januar Geburtstag oder so, ne? Habe ich gerade so im Kopf, vielleicht stimmt es auch nicht, müsste ich mal kurz nachgucken. Aber auf jeden Fall könnte es sein, dass er während der Aufnahmen noch 19 war. Heißt also für ja. Part 1 war er 18. Vielleicht 18. Ja. Und das haut ja. mich jedes Mal absolut um, dass jemand in dem Alter so singen kann. Vor allem, wie er ja auch immer sagt, ohne es jemals wirklich gelernt zu haben. Also ich kenne die Legende, er hat irgendwann mal Queensryche gehört und meinte, ja, das kann ich glaube ich auch. Und er konnte es. Also.
Ja, absolut großartig, der Typ. Ja, der war da super jung, wie du sagtest, 19, 20 Jahre alt und der haut dann so ein Ding raus. Ich habe den mal Jahre später live gesehen, wo er auch March of Time gesungen hat und da sagt er echt, dass der Song echt eine richtige Bitch ist, von vorne bis hinten für den Sänger, weil es einfach so in abartige Höhen auch geht und dann trotzdem so eine Geschwindigkeit hat. Ja, aber das ist natürlich genau das, was mir an dem Song mega gefällt, ne? Dass der Kiske da, was weiß ich, wie weit oben singt, wo eigentlich niemand sonst hinkommt, gefühlt. Ja, toller Song.
Ich muss mich, glaube ich, korrigieren. Er hat am 24. Januar Geburtstag. Ich habe gesagt,
ich
am 26.
Ich wusste nur irgendwas mit Januar und habe mich vorsichtshalber mal nicht eingemischt, weil ich hätte nur, also ich bin nicht so gut mit solchen Sachen. Also ist mein Lieblingssänger, wird auch ewig so bleiben, aber das Geburtsdatum habe ich jetzt trotzdem nicht drauf von dem. Ich habe viele Fakten und Infos drauf, aber so, nee, das dann doch nicht. Also Geburtsdaten bin ich nicht so gut mit.
Es ist halt nur bei mir hängen geblieben, weil er halt das gleiche Sternzeichen ist wie ich. Darum ist es bei mir irgendwie im Kopf hängen geblieben. Das ist irgendwann Mitte, also kurz vor Ende Januar. Minimal jünger als du, der Song. Okay, mein Gott, seid ihr alle jung.
Ja, ich bin Baujahr 87.
Mein Gott, lass uns nicht über Thema Alter reden, da werde ich wieder ganz traurig, wenn ich da so drüber nachdenke.
Machen wir demnächst dann nochmal.
Ach so, das bringst du dann als Thema mit, ne?
Könnte ich mir vorstellen.
Metal Aging oder so. Das war jetzt ja schon fast Spoiler. Nein, wir müssen aufpassen, definitiv. Was wir sagen.
Heavy Metal im Alter oder so. Power Metal im Alter.
Genau.
Kannst dann aber nur du beantworten.
Genau, mit der Einleitung. Und Markus, ich habe ein Thema, da kannst du am besten drüber reden. Heavy Metal, wenn man alt ist.
Jetzt kriege ich wieder einen Abriss von der Sunny. Die ist jetzt wieder sauer mit mir, weil sich das wieder so angehört hat, als hätte ich was gegen Menschen, die älter sind als ich. Das stimmt aber natürlich nicht. Ich bin sehr froh, dass wir hier zusammen den Podcast aufnehmen können.
Es ist auch immer gut, wenn es Leute gibt, die älter sind. Ne? Dann die können einem ja immer sehr gut erzählen, Junge, mach das nicht. Aber machen wir mal weiter von unserer kleinen Ausschweifung. Zu Halloween braucht man ja eigentlich auch nichts weiter zu sagen. Michael Kiske und Kai Hansen sind ein Duo vor dem Herrn. Und klar, großartiges Album. Und deine nächste Sache ist ja von der Band von Kai Hansen. Aber dein Song ist keine Kai Hansen-Nummer. Also das war wirklich der Moment, wo ich dachte, oh, das überrascht mich jetzt.
Verrückt, ne? Ja, ich wollte ein bisschen abwechseln. Nee, ist halt einfach so. Also als nächstes habe ich mir Gamma Ray noch reingenommen. Ja, ist halt Kai Hansen, nachdem er dann Halloween verlassen hatte, hat er dann Gamma Ray gegründet. Und da bin ich dann auch, klar, über Avantasia, vielleicht auch erst über Halloween, wahrscheinlich eher so ungefähr gleichzeitig, Nee, wahrscheinlich sogar ein bisschen vorher, weil 2006 habe ich sie auf dem Wacken gesehen. Da bin ich dann über Gamma Ray gestolpert. Und hier als Song aber mitgebracht habe ich Wings of Destiny vom Powerplant Album von 1999 und geschrieben hat den Henjo Richter, nämlich gar nicht Kai Hansen. Und das ist auch für mich ein großartiger Gitarrist. Und hier schließt sich auch wieder ein Kreis zu vorne, zu oben, zu Aventasia. Ja, Henjo Richter hat ja auch auf den ersten drei Aventasia-Alben Gitarre gespielt oder auf den ersten beiden sogar, ich glaube, fast alle Leads gespielt. Und den mochte ich auch schon immer. Den habe ich auch immer gerne gesehen bei Gamma Ray. Und in den Song hier explizit, da habe ich mich 2011 verliebt. Da war ich nämlich auf der Skeletons and Majesties Mini-Tour.
Aha.
Und das war in Bochum in der Zeche. Und da war Michael Kiske auch dabei und hat, ich meine, 4 Songs gesungen. Absolut klasse. Aber das war ein toller Abend und da haben sie auch Wings of Destiny gespielt und da bin ich einfach auf dem Song hängen geblieben. Und kleine Anekdote für dich. Du machst ja oft am Ende von deinen Shows ein Zitat. Und ich habe jetzt schon nicht das allererste Mal, dass ich bei dir in der Show dabei bin. Und immer, wenn ich bei dir in der Show dabei bin, schreibe ich mir schon mal ein Zitat auf. Auch wenn wir da nicht immer zu kommen oder dann kommt mal jemand anders sonst zum Zitat. Alles gut, aber ich habe immer eins so in der Hinterhand. Und ich hatte auch schon mal Wings of Destiny in der Hinterhand. Ich weiß gar nicht, ob ich da schon raus zitiert habe, ob das dann auch gelandet ist in der Show oder nicht. Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Da musst du mir dann weiterhelfen.
Ich weiß
aber das habe ich gerne mal als Zitat dabei gehabt.
Es war in unserem Crossover die Top 10 Power Metal Alben 2023.
Ja, siehst du. Und wenn du das weißt, dann ist es auch tatsächlich, dann habe ich da tatsächlich auch das zitiert.
Ja, es ist drin. Musst du nochmal nachhören.
Ja, auf jeden Fall nein, aber ich weiß, dann war es die Edguy-Folge, dann hatte ich da ein Zitat fertig und da habe ich dann nicht zitiert. Ist ja auch, ne? Ich weiß nicht, ich glaube, dann hattest du das Zitat, ich weiß nicht mehr, ist ja auch Peng. Aber ich habe immer auf jeden Fall, wenn ich hier hinkomme, habe ich ein kleines Zitat parat, damit ich nicht komplett auf dem falschen Fuß erwischt werde, weil ich weiß ja schon, was so passieren kann bei dir in der Show. Deswegen bereite ich mich da gerne vor. Und da war Wings of Destiny schon öfter dabei. Ja, Powerplant generell von Gamma Ray mein absolutes Lieblingsalbum. Ich glaube, das habe ich so noch nirgendwo gesagt. Ich habe mal Land of the Free als Albumvorstellung gemacht und habe da nur angeteasert, dass es nicht mein komplettes Lieblingsalbum ist, also dass ich das sehr gut finde. Aber ja, Powerplant ist mein absolutes Favorite von Gamma Ray. Und damals auf der Mini-Majesties-Tour, hier habe ich auch übrigens die schöne Blu-ray-Disc davon, die dann live aufgenommen worden ist, auch mit Live-Aufnahmen tatsächlich aus der Zeche in Bochum. Da habe ich das erste Mal in meinem Leben einen Plektron gefangen. Da habe ich einen Kai-Hansen-Plektron gefangen. Das steht hier auch schön in der Vitrine in so einem Plektrum-Ständer. Und das war eine richtig coole Show.
Ist es denn wenigstens eins, was irgendwie von ihm dann gesigned ist oder sowas? Oder einfach so ein Standard-Plektrum?
Nee, also nicht von ihm gesigned. Also es ist schon ein Gamma-Ray-Logo drauf und seine Unterschrift drauf gedruckt hinten. Ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie unterschrieben oder so. Aber man sieht halt, dass es wirklich ein Kai-Hansen-Plektrum ist. Ich kann dir auch nicht sagen, ob er das jetzt gespielt hat oder ob das danach, nach dem Konzert. Also es war definitiv, als das Konzert vorbei war, dass ich das gefangen habe. Also wahrscheinlich kam das in Anführungszeichen auch nur vom Mikrofonständer und er hat das kurz in der Hand und hat es dann geworfen. Aber ja, das war mein erstes Plektrum, was ich gefangen hatte. Und das hat lange Jahre hier tatsächlich in dieser Blu-ray-Disc, die hier vor mir liegt, da so drinne geschlummert, war so reingeklemmt vorne unten, wo man die Inlays sonst reinlegt. Und jetzt dann als ich dann mein Blind Guardian Plektrum gefangen habe, da habe ich mir entschieden, okay, jetzt kaufst du dir mal 2 so Plektrum-Ständer und die habe ich jetzt in der Vitrine stehen.
Sehr schön. Sowas habe ich, glaube ich, noch nie gefangen. Also ich kann mich zumindest nicht bewusst daran erinnern. Plektrum, ja.
Ja, da war ich auch, war ich mega stolz und mega glücklich. Da, und dann war das ja so eine Mini-Tour, das hieß deswegen Mini-Tour, weil die tatsächlich nur 4 Konzerte gespielt haben. Also die wollten halt ganz klar diese Dinge halt aufnehmen für eine Live-CD und für so eine Blu-ray und haben irgendwie 2 Warm-Ups gespielt, die sie überhaupt nicht aufgezeichnet haben. Dann haben sie das in Bochum gespielt, was sie aufgezeichnet haben. Das war dann auch noch so mit als Warm-Up und das Endergebnis war dann, meine ich, in Pratteln aufgezeichnet. Da filmt at 27 Pratteln, ja.
Aber es gibt im Bonusmaterial auch Aufzeichnungen aus Bochum, meine
ja,
ich.
Ja, genau. Da ist The Spirit, Wings of Destiny, Farewell, Gamma Ray, Time to Break Free und Insurrection sind da aus Bochum. Also die haben das da gefilmt, davor auch, war auch schon dann so ein Graben, wo eine Kamera hin und her fuhr und auch noch Behind-the-Scenes-Material und Interviews und sowas drauf. Ja, und dann haben sie auch noch so eine kleine Audio-EP dazu auch gemacht. Die Grundidee war ja davon auch so eine ähnliche, wie sie früher auch schon mal gemacht hatten. Hatten das mal gemacht als, ich glaube, Skeletons in the Closet. Und die Idee war, einfach die Fans zu fragen, hey, was sollen wir denn mal von den Songs spielen, die wir noch nie live gespielt haben oder vielleicht mal einmal live gespielt haben oder so, aber die auf jeden Fall nicht standardmäßig zu unseren Sets gehört haben die letzten Jahre. Was sollen wir davon denn mal live spielen? Daraus haben die ein komplettes Set gemacht, eine komplette Tour gemacht und ein komplettes Live-Album gemacht. Und das haben sie dann hier nochmal wiederholt 2011 in ein bisschen kleiner, haben das halt Skeletons and Majesties genannt und Majesties war dann halt, okay, wir machen es diesmal eher so ein bisschen halb-halb, also die Majesties, unsere größten Hits, davon nehmen wir welche und Skeletons dann Sachen, die wir fast noch nie oder eigentlich noch nie live gespielt haben, nehmen wir auch noch mit rein und das war dann das Set und da haben sie dann zum Glück Wings of Destiny gespielt, auch generell, ich glaube, super selten gespielt worden, vielleicht dann sogar zum allerersten Mal, also auf der Tour, also 12 Jahre, nachdem das Album erschienen war, dann live gespielt, Wings of Destiny. Aber da bin ich hängen geblieben auf dem Song.
Ja, ich glaube, auf der Powerplan-Tour wurde er nicht gespielt. Also ich war damals dabei, auch in Bochum auf der Powerplan-Tour. Hm? Und also ich wüsste nicht, dass der Song gespielt worden ist im Rahmen dieser Tour.
Ja, habe auch online dazu nichts gefunden. Also alles, was ich gefunden habe, war 2011.
Super. Und nachdem du eben ja schon gesagt hast, Michael Kiske war bei diesem Konzert zu Gast, kommen wir jetzt wieder zu einem Song, wo Michael Kiske gesungen hat, wo auch Kai Hansen Gitarre gespielt hat. Aber Obacht, Leute, Kai Hansen hat ihn nicht komponiert, auch wenn man das vielleicht meinen könnte.
Nee, genau. Komponiert weiß ich gar nicht so genau. Insgesamt stand da, glaube ich, also in meiner CD, die ich hier vorliegen habe, im Booklet steht, komponiert generell von der ganzen Band. Und zwar ist die Rede von Unisonic. Und die haben 2014 das Album Light of Dawn veröffentlicht. Und der zweite Track, der erste vollständige Song, den habe ich noch mitgebracht. Das ist Your Time Has Come. Das ist auch einfach ein super Track. Und ich war einfach mega froh, dass Michael Kiske ja jetzt wieder eine richtige Band hatte zum ersten Mal für mich, seit ich Kiske-Fan war und nicht mehr in Anführungszeichen nur auf Avantasia-Alben zu hören war oder halt mal bei Gamma Ray oder so oder mal ein Gastspot irgendwo, sondern es gab auf einmal wieder eine Band mit Unisonic, wo Kiske wirklich der Frontmann war. Und ja, deswegen musste das hier mit rein.
Auf jeden Fall. Hast du sie mal live gesehen, Unisonic?
Zum Glück zweimal. Ich habe ja gerade eben schon mal gesagt, ich war so ziemlich bei jeder Edguy-Tour, nachdem ich bei Edguy war. Und 2014. Auf der Space Police World Tour 2014, da war ich in Oberhausen und da haben Unisonic im Vorprogramm von Edguy gespielt. Das habe ich live gesehen. Und ich war 2016 auf dem Wacken und habe sie da auch live gesehen. Da gibt es auch eine tolle Live-Aufnahme drauf. Und wenn man sich ganz genau alle Publikumsshots ansieht, dann kann man mich einmal einen Millisekundenbruchteil sehen. Also ich kann sogar beweisen, dass ich da war. Und ja, dann habe ich mir oft genug angeguckt, die Live-Aufnahme vom Wacken, dass ich das dann auch weiß, dass ich mich dann irgendwann per Zufall, ach ja, ach, das bist ja du, naja. Also man erkennt sich ja dann doch nicht so wieder direkt, weil ja, also ich persönlich sehe auf jeden Fall am Wacken immer anders aus, als ich sonst aussehe. Liegt da daran, wie man so rumläuft. Ja, und die CD habe ich hier auch vor mir liegen, Unisonic Live in Wacken. Einfach ein toller Auftritt, das hat Spaß gemacht, das ist eine CD mit einer DVD dabei von dem Auftritt.
Zum Thema auf einer Live-DVD kann ich auch mit dienen. Es gibt von Axel Rudi Pell eine Live-DVD aus Bochum von 2002 müsste das sein und ich stehe in der ersten Reihe. Immer wenn ich mir das heutzutage angucke, finde ich das ganz, ganz furchtbar.
Ja, das denke ich mir. Das ist das Gute. Also ich muss hier schon dann zweimal hingucken, um mich zu sehen. Also ich stehe halt mitten in der Menschenmenge. Ich bin nicht mal ansatzweise vorne, sondern ich bin so im vorderen Viertel vielleicht oder so. Ich bin schon vorne vor den ersten Towern, aber ich bin jetzt nicht in den ersten zwei Reihen oder so. Die haben auch nicht auf einen von den beiden Mainstages gespielt, sondern auf der dritten Mainstage. Ich glaube, die hieß 2016 auch noch Party Stage. Mittlerweile ist es dann die Lauda Stage, glaube ich, die so ein bisschen abseits von den beiden Hauptbühnen steht. Da haben sie gespielt und das auch relativ spät am Abend. Ich meine so nach 0 Uhr. Also es war auf jeden Fall schon dunkel. So viel weiß ich noch. Und ja, aber ein toller Auftritt habe ich zum Glück schon mal live gesehen. Hast du sie dann auch live gesehen?
Ich war bei dem Konzert in der Turbinenhalle in Oberhausen, bei dem du auch warst, ja?
Ja.
Ich habe sie da auch gesehen. Und ich weiß noch, sie haben I Want Out gespielt, ne? Müsste es gewesen sein. Und Michael Kiske müsste es irgendwie angesagt haben. Vor 25 Jahren war ich mit diesem jungen Mann, und er zeigte auf Kai Hansen, in einer Band. Und jetzt spielen wir mal was von diesem Album damals. Es müsste I Want Out gewesen sein.
Ich weiß es nicht mehr sicher. Ich habe die Setlist tatsächlich nicht mehr so präsent. Aber ich kann dir sagen, dass es bei der Live in Wacken haben sie March of Time gespielt. Den hatten wir gerade eben auch schon. Die habe ich nämlich gerade hier vor mir liegen. Da ist natürlich klar, was die Setlist war. Aber ja, das weiß ich nicht mehr, welcher Song es war. Aber ein Halloween-Song wird es auf jeden Fall gewesen sein. Da sind die nicht rumgekommen. Da haben sie auch, wo ich gerade eben über Gamma Ray gesprochen habe, da hatte Kiske dann auch Future World zum Beispiel gesungen. Da 2011 auf der Skeletons in Majesty's Mini-Tour. Also das hat Hansen eigentlich immer gemacht, glaube ich. Wenn er den Kiske irgendwo in der Nähe hatte, hat er Halloween-Songs gespielt. Und ich glaube bei Gamma Ray auch generell oft auch mal so ein oder zwei. Und das haben sie bei Unisonic dann auch gemacht hinterher, ja.
Auf jeden Fall haben sie das gemacht. So, jetzt sind wir ja schon fast auf der Zielgeraden. Jetzt kommen wir aber auch zu etwas neueren Sachen, wenn ich das jetzt so richtig gesehen habe.
Definitiv. Jetzt kommen wir zu einem großen Sprung. Und jetzt ist so ein bisschen, jetzt habe ich mich dann so ein bisschen davon gelöst. Es sollte ja auch 10 Songs, die ja für mich irgendwie auch zeigen, was Metal für mich bedeutet, sein. Und ich habe dann gerne das so an meiner Timeline so ein bisschen festgemacht, aber wollte mich da jetzt ein bisschen von lösen, weil ich ja auch den PowerPod-Podcast jetzt schon seit 2022 mache. Und da war das Album hier und die Songs, das war auf jeden Fall so mit so ein Ausschlagpunkt, wo ich gesagt habe, da muss ich jetzt mal selber was machen, weil das Album wäre mir fast durch die Lappen gegangen. Da bin ich nur durch Zufall drüber gestolpert. Ich hatte so durch die Corona-Zeit war ich ein bisschen, ja, nicht mehr so auf dem neuesten Stand, was Power Metal anging. Es gab auch keinen Podcast, den ich hören konnte, um da viel direkt zu wissen über Power Metal. Deswegen habe ich es dann ja irgendwann gemacht. Und ja, da wäre mir das fast durch die Lappen gegangen. Und das ist das Debütalbum von Fellowship aus Großbritannien, The Saberlight Chronicles. Und weil ich da schon einen anderen Song bei der Power Hour of Fire hatte, habe ich dann mich jetzt mal für Glory Days entschieden, wo ich wirklich aber das ganze Album mega finde. Und ja, das ist einfach ein tolles Album. Ich habe dann 22 hatte ich gerade frisch den Wacken-Livestream geguckt und hatte mir dann gedacht, so komm, jetzt komm noch mal ein bisschen tiefer wieder bei Power Metal rein. Was gibt's denn so an neuem Power Metal? Und dann bin ich über Fellowship gestolpert und auf jeden Fall drauf hängen geblieben. Und ist tatsächlich hier in der Liste, wenn ich aufgepasst habe, ist das die einzige Band, die ich noch nicht live gesehen habe. Und das versuche ich aber ja dieses Jahr noch zu ändern. Die sind angekündigt für 2 Festivals in Deutschland. Einmal für das Power of the Dragonflame Festival und das No Sleep After Christmas Festival. Und aktuell habe ich Karten für Power of the Dragonflame Festival. Ich hoffe, das klappt. Und ich hoffe, dass ich dann das erste Mal Fellowship live sehen kann.
Das sei dir gegönnt. Musikalisch klingt das schon sehr ähnlich zu allem, was wir bisher hatten. Das ist ja wirklich lupenreiner Power Metal mit, ich würde mal, kann man glaube ich auch so sagen, sehr an Michael Kiske angelehntem Gesang, auch wenn die Klangfarbe etwas anders ist. Aber von der Technik würde ich denken, ist das sehr klar von ihm inspiriert.
Ja.
Und jetzt musst du mir eine Sache nur mal beantworten. Ich weiß, du hast schon öfter gesagt, dass du irgendwie beim Wacken-Livestream gucken gedacht hast, beschäftigst du dich mal ein bisschen mehr wieder mit Power Metal. Was hast du denn dann unmittelbar davor gehört? Also, das klingt ja nicht so, als hättest du da Power Metal gehört. Hast du das schon mal irgendwann erwähnt?
Ja, nee, habe ich gar nicht, glaube ich, so viel. Ich habe da wirklich sehr wenig Musik gehört. Und wenn ich Musik gehört habe, dann habe ich schon Power Metal gehört. Aber halt die Sachen, über die wir bis jetzt so gesprochen haben, ne? Also die ich auch schon so seit 6, 7, 8 Jahren dann kannte zu dem Zeitpunkt. Die Sachen habe ich halt dann auch weitergehört. Aber ich war so ein bisschen abgefallen, mich mit neuen Sachen zu beschäftigen. Was neu passiert im Power-Metal-Bereich, ne? Was es an neuer Musik gibt, was gibt's an Bands, was bringen andere Bands als, ich sag mal, meine 10 oder 12 großen Go-Tos irgendwie, was bringen auch noch andere Leute neue Musik raus? Und da war ich auf jeden Fall ein bisschen abgefallen, auch durch Corona, dadurch, dass man auch nicht mehr Live-Musik gucken konnte, nicht mehr zu Live-Konzerten gehen konnte. Ja, dann bin ich gerade in der Zeit auch noch relativ jung Vater geworden auch, ja, kurz vorher. Und da hatte ich auch nicht immer so die Nerven und die Zeit für Musik zu hören. Auch ich hätte wahrscheinlich, auch wenn kein Corona gewesen wäre, nicht so viel Zeit gehabt, auf Konzerte zu gehen generell. Und ansonsten, ja, wenn ich sonst keine Musik höre, dann kann man sich vielleicht denken, ich mache einen Podcast. Ich habe da auch viel Podcast gehört in der Zeit und viele Hörbücher. Zum Beispiel habe ich in der Zeit auch alle Rad der Zeit Hörbücher, also auf Englisch habe ich die gehört, alle Wheel of Time Hörbücher gehört. Das ist eine ganze Menge. Die sind auch alle so 45 Stunden pro Buch und ja, so 13 Bücher. Und da ist man mit beschäftigt. Und da war ich so ein bisschen, ja, das, was ich an Power Metal gehört habe, war dann so halt mein alter Kram, sag ich mal.
Also in deiner Bubble quasi.
Genau. Bin ich absolut in meiner Bubble geblieben, habe mich gar nicht so groß nach links und rechts bewegt und hatte dann aber mal wieder Bock, zum Glück.
Und jetzt mal folgende Frage, da du dich jetzt ja, zwangsweise klingt ja auch ein bisschen eigenartig, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Man beschäftigt sich ja durch den Umstand eines Podcasts viel intensiver mit sehr vielen Themen. Was findest du persönlich jetzt irgendwie cooler, wenn man so richtig Fanboy für 10 bis 12 Sachen sein kann oder wenn man sich richtig breit aufstellt? Gute Frage, ne?
Also, das ist eine gute Frage. Persönlich cooler, okay. Also mittlerweile, jetzt wo ich den Podcast mache, bin ich froh, dass ich selber mittlerweile so breit aufgestellt bin, weil mir viele tolle Songs sonst durch die Lappen gegangen wären, wo ich jetzt sage, boah, mega gut, dass du so breit aufgestellt bist und dann hier dieses Album, was irgendwie kaum einer kannte, hast du mal gehört und klar, da waren jetzt nicht alles Meisterwerke drauf, aber dieser eine Song, der hat dich irgendwie tief berührt und den hast du dir jetzt auf eine Setlist weggeschrieben. Und den hörst du jetzt immer wieder auf eine Playlist. Und das ist mir früher auf jeden Fall abgegangen. Dafür bin ich dann bei den Bands, die wir jetzt bis jetzt besprochen haben und noch ein paar mehr, bin ich dann halt auch sehr tief drinne. Also da kannst du mich auf ein Konzert stellen und ich singe dir alle Songs mit. Und das ist natürlich dann nicht immer so bei den Bands, die ich, sag mal so, links und rechts zusätzlich durch das breitere Spektrum, was ich jetzt habe, also deutlich breiter als so eine 12-Band-Bubble oder sowas habe. Das ist dann nicht mehr so. Aber das hat Vor- und Nachteile beides, würde ich sagen.
Ja.
Ich persönlich bin aber mittlerweile für mich selber froh, dass ich so breit aufgestellt bin.
Würde ich vom Grundsatz auch genauso sehen, denn ich weiß genau, was du meinst. Man nimmt sehr viel mehr mit, kriegt auch eine ganze Menge mit, aber man ist in vielen Themen jetzt nicht mehr in der ganz epischen Tiefe drin, würde ich mal sagen. Also ich könnte von mir jetzt nicht sagen, dass ich mit dem allerneuesten Blind Guardian-Werk zum Beispiel so gut vertraut bin wie mit, keine Ahnung, Imaginations from the Other Side. Das geht irgendwie so ein bisschen verloren, finde ich, weil einem irgendwie die Zeit fehlt, ne, sich so völlig in der Tiefe dann mit den ganzen Sachen zu beschäftigen.
Ja und nein. Also ja, definitiv. Es geht mir aber dann doch so, dass ich sage, okay, für die Bands, die ich dann einmal schon immer gehört habe und auch wo ich dann wieder auf Konzerte auch gehe, da bereite ich mich dann doch, ich sag mal, dahingehend vor, dass ich das Album habe ich schon so oft gehört, dass ich da, oder die Songs auf jeden Fall, die ich wusste, die kommen live, die konnte ich schon auch recht gut mitsingen. Aber doch, du hast recht, auf jeden Fall. Ich teile meine Zeit auf, ne? Man hat nur so viel Zeit und dann sage ich, ja gut, dann höre ich auch mal die anderen Sachen. Ja, aber dafür, mein Vorteil oder der Vorteil für mich ist auf jeden Fall, dass ich dann so Schätzchen finde, die ich sonst ja nie gehört hätte, ne, vor 10 Jahren.
Genau. Und Schätzchen, die du vor 10 Jahren nicht gehört hättest. Jetzt, nee, entsetzt bin ich nicht, aber ich find's cool. Du hast gesagt, Fellowship ist dann die einzige Band aus der Liste, die du nicht live gesehen hast.
Ja.
Okay, das heißt, die nächste Band hast du live gesehen.
2-mal schon.
Geil. Ich wollte sie auch immer mal sehen, aber ich hab's nie geschafft. Oh, jetzt lass uns die Spannungskurve hochhalten. Leute, was meint ihr, was jetzt kommt? Es ist eine, oh, wie soll man das sagen? Eine Band, die eigentlich ja schon seit Urzeiten besteht.
Ja, auf jeden Fall. Also richtig, richtig ewig lange. Ne? Also da war ja noch überhaupt kein anderes Leben auf der Erde in Sicht. Da gab es die schon und da haben die auch schon Metal gemacht. Und ja, also Der Überschrift von deiner Folge heute war ja auch so, oder ist ja generell bei diesen 10 Songs, was Heavy Metal für dich bedeutet. Und ich muss ganz klar sagen, mittlerweile bedeutet Heavy Metal für mich dann teilweise auch was anderes als bei den ersten 8 Songs oder so, über die wir gesprochen haben. Und das hier ist der Fall. Also seit ich Vater geworden bin, bedeutet für mich Heavy Metal halt auch, ja, zu versuchen, meinen Kindern auch irgendwie Heavy Metal mit auf den Weg zu geben. Und deswegen wollte ich hier die Band mit reinnehmen. Und ich habe mich für Heavy Saurus entschieden. Und zwar mit ihrem neuen Song vom aktuellen Album Pommesgabel, also der Titeltrack Pommesgabel vom Album Pommesgabel von 2024, also aus diesem Jahr. Ja, ich war jetzt mittlerweile 2-mal mit meinen Kindern bei einem Heavy Saurus Konzert, die fanden es großartig, ich fand es auch zum Schmunzeln, die Musik war trotzdem gut, die machen aber super Witze, also teilweise gehen die Witze auch komplett über den Kopf der Kinder hinweg und sind nur Richtung die Eltern gerichtet und es ist einfach ein super Erlebnis auch für die Kinder, also wenn du dann sehen kannst, wie dein 5-Jähriger mit 5 war, das erste Mal da, wie der 5- oder 6-Jährige dann da rauskommt, da alleine in so einem vorderen Innenraum im Endeffekt sein kann, weil die machen immer so eine Absperrung oder bei vielen von den Konzerten machen die eine Absperrung vorne, wo dann nur Kinder wirklich rein dürfen in den Bereich und die können dann ganz in Ruhe für sich das Konzert gucken mit anderen Kindern drumherum. Und das ist einfach toller Weg, Kindern ein Live-Konzert näher zu bringen. Das ist dann auch nicht immer mittags, aber oft auch mal ein bisschen früher am Tag, 15:30, 16 Uhr oder wenn es dann halt mal abends in Anführungszeichen wird, dann irgendwie sowas 18, 19 Uhr mäßiges, also wo man auch mit kleineren Kindern ohne Probleme hingehen kann. Und dann ist das auch nicht übertrieben lang. Also ich glaube, da sind wir dann je nachdem, ob die mit Vorband oder ohne Vorband spielen, bei einer Setlänge irgendwas zwischen 60 und 75 Minuten. Und dann ist das Ganze auch noch im Sound zwar schon so laut, dass ich meine Kinder da nur mit Gehörschutz hinlasse oder hinlassen würde auch, also mit so schönen dicken Gehörschutzbügeln auf, weil da natürlich auch ein Schlagzeug ist. Aber es ist schon eine ganze Ecke leiser als wenn zu den Konzerten, wo ich gehe. Also ich würde mal sagen, schon locker 20 Dezibel weniger oder so. Und es ist halt komplett darauf zugeschnitten. Das war ein super Erlebnis als erstes Heavy-Metal-Konzert für die Kinder und die hören es immer noch gerne. Und ja, deswegen, es gibt auch einen Toni zum Beispiel davon, den haben wir auch zu Hause und so kriegt man dann auf jeden Fall kleinere Kinder zum Heavy Metal hören. Ich hoffe, es hilft, dass die dabei bleiben und dann nicht in der Pubertät sagen, so, alles, was du uns gezeigt hast, Vater, ist ab jetzt Mist, jetzt hören wir was anderes. Aber es ist wenigstens mein Versuch, meine Kinder mitzunehmen und deswegen gehört Heavy Saurus aktuell total zu meinem Leben. Und ja, ich werde auch wahrscheinlich nächstes Jahr, wenn dann wieder die Tour ansteht, oder die sind eigentlich viel dauerhaft auf Tour, aber wenn die das nächste Mal wieder anstehen, werde ich da wieder dabei sein. Beim ersten Mal hatten wir sogar eine VIP-Tickets gebucht. Das fand er auch großartig, vorher mit den Fotos zu machen, High Five. Und die Musiker, die da in den Kostümen stecken, Respekt vor denen, die spielen wirklich da live auf der Bühne, singen da live auf der Bühne in diesen riesen Dinosaurier- und Drachenkostümen. Und die machen das super und die gehen auch super mit den Kindern um. Und wer Kinder hat, so in dem Alter zwischen 5, ich glaube so bis 12 Jahre kann man da locker die Kinder mit hinnehmen. Die haben da auf jeden Fall Spaß, meine auf jeden Fall.
Das ist doch ein hoffentlich guter Einstieg in ein besseres Leben.
Ich hoffe. Wir haben den auch extra so Westen und so genäht und schon Buttons dran und Patches gibt's auch, ne? Natürlich haben die auch Heavy Saurus Shirts und Heavy Saurus Cappies gibt's und alles, die haben alles an Merch, aber ja, also tatsächlich das Konzert dieses Jahr gewesen, wo ich am meisten Geld für Merch ausgegeben hat, weil ja, für sich selber ist man dann ja doch oft geiziger als für die Kinder, also gab's da die meiste Kohle für Merch dieses Jahr bei Heavy Saurus.
Ja, sehr coole Geschichte auf jeden Fall. Ich kannte das Album ja auch grundsätzlich und ich habe den Song dann gestern oder so nochmal beim Autofahren gehört. Es ist ja musikalisch schon wirklich, kann man ja sagen, jetzt nicht Power-Metal, aber so 80er-Jahre-Metal, hätte ich gesagt, am ehesten, ne? So zu vergleichen, so ein bisschen so Poser-Metal oder so.
Genau, es muss ja auch irgendwie ein bisschen verträglich sein, ne? Also ja. Könnte, glaube ich, nicht, wenn da irgendwelche Extrem-Metal-Sachen sind, dann bräuchte ich meinen Kindern damit nicht kommen. Also die müssen schon eine Chance haben, da auch mitzusingen. Deswegen ist es auch gut, dass das halt dann alles in der jeweiligen Landessprache ist. Also Heavy Saurus ist ja ursprünglich ein Konzept, was aus Finnland kommt. Und da ist es dann halt auf Finnisch. Und das Konzept ist im Endeffekt hier, sag mal, übernommen worden. Ich denke mal, von einem Label, gekauft oder gebucht worden, was weiß ich, wie man das macht. Und dann sind da ja deutsche Musiker, die dann hier in Deutschland in den Kostümen stecken und da auch die deutschen CDs machen und dann auch auf Deutsch singen halt. Das ist dann auch alles auf Deutsch. Und das muss dann in dem Alter auch sein, damit die eine Chance haben zu verstehen, was sie da überhaupt singen. Ne?
Genau. Ist auch ein super Stichwort, weil der Text ist natürlich irgendwie sehr lustig, aber ich muss so gestehen, als ich dann so drüber nachgedacht habe, habe ich so gemerkt, naja, aber so ein Manowar-Text ist auch nicht literarisch anspruchsvoller, ne? Oder irgendwie, wie soll man das sagen?
Halt auf Englisch.
Genau. Die Pommesgabel in die Luft, so ja, raise your horns oder so, ne?
Ja, aber die haben das beim Konzert dann auch super gemacht, dass die dann gesagt haben, so ja, und ne, Ronnie James Dio hat das eingeführt, haben dann noch eine Geschichte drum erzählt und sowas, ne? Und machen dann noch so einen kleinen Sketch oder so dazu, wie der Gitarrist das dann nicht hinkriegt, die Finger richtig zu machen für Pommesgabel und so. Also das ist richtig gut gemacht für Kinder.
Also ich kann nur auf jeden Fall sagen, vielen Dank für diese angenehme Abwechslung in dieser Liste, die ansonsten ja doch wirklich Power Metal in Reinkultur war und auch allgemein.
Sorry.
Ach, alles so in Ordnung. Und es ist ja auch eine angenehme, ja, Spektrumserweiterung. Ne? Also gut, ist jetzt vielleicht ein bisschen eigenartig, wenn man das in der Podcast-Playlist hört und direkt danach kommt dann irgendwas von Cannibal Corpse oder so. Aber gut, ne? So ist Metal. Bunt. Und so soll es ja auch sein. Oder siehst du das anders?
Nee, genau so. Deswegen habe ich es ja mit reingenommen.
Sehr gut. Ja, wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben deine 10 Zählen. Mein Gott, jetzt kommt er doch noch, der Versprecher. Kurz vorm Ende. Sehr schön. Wir haben deine 10 Songs also an dieser Stelle durch. Vielen Dank. Es hat viel Spaß gemacht, mal wieder mit dir was zu machen.
Ja, danke. Mir auch.
Kleiner Spoiler. Vielleicht hört man dich ja nächste Woche schon wieder, wenn alles funktioniert.
Ja, ich hoffe, ich werde nicht krank.
Genau. Ja, du hast es vorhin schon angesprochen. Natürlich darf der Gast den Podcast beenden. Und wenn du jetzt schon vorbereitet bist, finde ich das granatenstark. Vorher darfst du natürlich gerne noch einen kleinen Werbeblock für deinen Podcast machen und uns erzählen, was uns in nächster Zeit erwartet.
Ja, danke Markus, mir hat's mega Spaß gemacht. Ich mach mal direkt alles in einem weg. Also, wenn ihr mal Lust habt, öfters meine Stimme zu hören oder noch mehr über Power Metal, vor allem über neuen Power Metal. Alle 14 Tage gibt's bei mir im Podcast Neuigkeiten, Neuerscheinungen, Tourankündigungen, Albumvorstellungen und auch Songempfehlungen und noch mehr. Und zwar ist das PowerPod, ein Power Metal Podcast, sollte überall zu finden sein, wo es Podcasts gibt. Und als Zitat habe ich euch ein Zitat von dem allerersten Song, über den wir heute gesprochen haben, mitgebracht, von Shelter from the Rain von Avantasia. Und da möchte ich euch mit auf den Weg geben. When I find my love on wasted grounds, I'm taking to the sound, it's shelter from the rain.
Vielen Dank.
Danke, Markus. Ciao.
Ciao.